Deutschlandfunk. Freistil.
Das ist absolut kristallin. Man spielt mit Angst, Strenge, aber Mut.
Etliche Besucher hatten das Gefühl, und das hat diesen Protest ausgelöst, sich völlig wehrlos in einer Art akustischen Vorhölle zu befinden. In dieser akustischen Vorhölle wollten sie nicht mehr bleiben.
Die Kraft der Reduktion. Minimalismus in der Kunst. Ein Feature von Rainer Pretorius. 28. Februar 2016. Das Sonntagnachmittagskonzert in der Kölner Philharmonie ist gut besucht. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Goretzky und dem amerikanischen Komponisten Steve Reich. Im Publikum sitzt auch Markus Schwering, Musikkritiker des Kölner Stadtanzeigers.
Ja, ich hatte eigentlich mit einem ganz normalen Konzertbesuch gerechnet und auch mit einer normalen Rezension, die ich dann schreiben würde, nichts Besonderes. Das war auch überhaupt nicht abzusehen, was dann kommen würde.
Gemäß Programm soll nach der Pause ein Stück folgen, das Steve Reich, einer der Pioniere der sogenannten Minimal Music, im Jahr 1967 geschrieben hatte. Piano Phase. Ein 16 Minuten langes Musikstück, das aus immer gleichen, schnellen Tonfolgen besteht. Oberflächlich betrachtet. Steve Reich hat dieses Stück ursprünglich für zwei Klaviere konzipiert. Beide Instrumente spielen, dem Anschein nach, die gleichen Töne. Das zweite Klavier setzt später ein und spielt ganz allmählich geringfügig schneller. Das Resultat dieser sogenannten Phasenverschiebung sind immer neue Klangeindrücke.
Das kennen Sie von ineinander klingenden Kirchenglocken, wo ja auch immer eine Glocke schneller schlägt als die andere, sodass sich immer neue Zusammenklänge ergeben, rhythmischer, harmonischer, melodischer Art.
Der iranische Musiker Mahan Esfahani spielt beim Konzert in der Kölner Philharmonie Piano Phase auf dem Cembalo. Er ist allein auf der Bühne. Das zweite Instrument, das der Musiker bereits zuvor eingespielt hat, erklingt nun zusammen mit dem live vorgetragenen Cembalo.
Jedenfalls wurde es, während er spielte, über 3-4 Minuten hinweg immer unruhiger im Saal. Flüstern, leichtes Reden, Husten, Lachen, aber sukzessiv sich dann auch verstärkend, bis dann die ersten Aufhörenrufe kamen. Naja, der Geräuschpegel dann insgesamt so groß wurde, dass der Solist nicht mehr weiterspielen konnte. Das war ganz offensichtlich, das ging nicht mehr. Es war in der Tat so, dass da der Abbruch eines Vortrags erzwungen wurde. Er hat dann abgebrochen und ist dann sichtlich aufgewühlt, erregt, an die Rampe getreten und hat ins Publikum reingefragt, what are you afraid of? Wovor haben Sie Angst?
Das war, glaube ich, 1982. Meine damalige Freundin hieß Christa. Eine wunderbar lebendige, lebenslustige, junge Frau. 23 Jahre alt war sie damals. Rock, Pop, Ballettmusik, Karneval. Das fand sie alles super. Wir saßen also damals zusammen in einem Kino. Ausnahmsweise mal ein Dokumentarfilm. Der hieß Koyanis Katsi. Viele eindrucksvolle Bilder, schöne Landschaften. Aber auch Aufnahmen aus übervollen, unruhigen Städten. Das war teilweise ruhig, häufig aber auch recht hektisch geschnitten. Naja, und dazu gab es dann meist so schnelle Tonschleifen von diesem amerikanischen Komponisten Philip Glass. Ich fand das alles prima. Christa aber offensichtlich nicht. Denn nach rund einer halben Stunde tat sie etwas, was sie bei unseren zahlreichen Kinobesuchen noch nie getan hatte. Sie sagte urplötzlich und wirklich todernst, ich muss raus. stand übergangslos auf und ging aus dem Kinosaal. Ich hatte keine Chance, sie aufzuhalten und verstand nichts, außer dass sich das eindeutig auf den Film bezog. Ich war da vollkommen überrascht, weil ich ja gebannt und ganz fasziniert von dem war, was ich da auf der Leinwand sah und auch über die Lautsprecher hörte. Wie kann man denn darauf verzichten, dachte ich mir und blieb natürlich sitzen. Also damit das klar ist, ich stand nicht unter Drogen und gehörte auch nicht zu den Drogenkonsumenten jener Zeit. Obwohl, nicht ganz. Musik und tolle Bilder waren meine Droge. Und Bilder verschmolzen mit Musik, das finde ich auch heute noch umwerfend. Naja, immerhin verließ Christa damals, ohne die anderen im Kino großartig zu stören, still und leise den Ort ihrer Qual.
...2016 in der Kölner Philharmonie sah der Abzug der Unzufriedenen schon etwas anders aus als in der Kinovorführung des Jahres 1982. Markus Schwering.
Da waren 1800 Leute drin in der Philharmonie und 150 vielleicht haben eben mit den Füßen abgestimmt und sind dann teilweise geräuschvoll von dannen gezogen. Wenn Sie mich nach meiner Reaktion fragen, ja, ich bin da quasi in Fremdschämen im Boden versunken. Ich habe sowas überhaupt nicht für möglich gehalten, auch sowas nicht erwartet.
Der Eklat in der Kölner Philharmonie schlug sowohl national als auch international hohe Wellen. Markus Schwering veröffentlichte in seiner Zeitung mehrere Artikel zu diesem Thema und bekam kurz darauf recht unterschiedliche Leserbriefe.
Die eine Meinung war, Herr Schwering völlig d'accord, unmögliches Verhalten, wir wollten das Stück hören, das ist uns unmöglich gemacht worden, wie kann man so intolerant und so borniert sein. Aus der anderen Ecke kam der Vorwurf an mich, ich sollte mich hier nicht zum moralisierenden Besserwisser aufspielen und sie hätten kein Geld für Eintrittskarten bezahlt, um sich so einen Mist vorsetzen zu lassen.
Paulo Alvarez, Professor für Klavier, Neue Musik und Improvisation an der Musikhochschule Köln, hat diesen angeblichen Mist von Steve Reich schon mehrmals auf der Bühne gespielt. Und zwar Piano Face in der ursprünglichen Form, also mit einem weiteren Pianisten.
Das ist eine anstrengende Tätigkeit. Weil normalerweise man macht Kammermusik, um Kooperation zu machen. Und in diesem Fall, das ist keine Kooperation, das ist Trennung. Wenn jemand zu zweit spielt und jemand macht peu à peu eine schnelle Tempo, das ist eine natürliche Bewegung, sich in diese Richtung auch zu bewegen. Ich muss bleiben und der andere bewegt sich peu à peu mikroskopisch schneller. Und das ist der Moment der Spannung, ja? Weil ich muss bleiben und nicht kopieren. Ich muss stur bleiben, ja? Und der andere muss allmählich sich bewegen. Und das ist durchgehend ohne Pause. Also man muss sich mental vorbereiten dafür. Das ist auch ein enormer Stress. Wenn man einen Fehler macht, man merkt das sofort. Das ist absolut kristallin. Ja? Und das muss fehlerfrei dargeboten werden. Und deswegen ist das schwierig. Man spielt mit Angst. Strenge, aber Mut.
Angst und Mut in Verbindung mit seiner Musik kennt Paulo Alvarez auch aus einem anderen Zusammenhang. In einer anderen Zeit. Und aus einem anderen Land.
Ich bin auch in Brasilien geboren und damals war eine sehr starke Militärdiktatur und die neue Musik oder die Musik, die provokativ ist, war immer ein Problem und die Diktaturen mögen das nicht. Ja? Das ist nicht so Musik als gezuckerte Möglichkeit, sich zu entspannen. Ja? Das ist eine Musik, die wach macht und das ist eine Provokation.
Auch Mahan Esfahani, der versucht hatte, Piano Face in der Kölner Philharmonie aufzuführen, hat darauf hingewiesen, dass derartige Musik in seinem Heimatland Iran überhaupt nicht gespielt werden darf. Der ungarische Komponist György Ligeti ist ein anderer bekannter Vertreter experimenteller, minimalistischer Musik. 1950 schrieb er das Klavierstück Mesto Rigido e Cerimoniale, Rund 50 Jahre später erklärte er seine damalige Motivation für dieses Stück.
Ich lebte im stalinistischen, terroristischen Ungarn, wo diese Art Musik verboten war. Ich schrieb das Stück nur für mich. Es war eine Verzweiflungstat. Ein Messer in Stalins Herz.
Bereits im frühen 20. Jahrhundert suchen Komponisten nach neuen musikalischen Ausdrucksformen. Insbesondere die allumfassenden Erschütterungen, die die beiden Weltkriege ausgelöst hatten, sorgen in vielen Bereichen für Umbrüche. Die Überlebenden der Katastrophen fühlten sich nicht nur in ihrer materiellen Existenz betroffen. Sie stellten häufig auch die Grundlagen ihrer alten Kultur in Frage. In den 1960er Jahren prägten Komponisten wie Lemont Young, Terry Riley, Steve Reich und Philip Glass eine Musikrichtung, die unter dem Etikett Minimal Music bekannt werden sollte. Diese Komponisten öffneten den Klangraum ganz bewusst auch wieder für außereuropäische Einflüsse. Eine Entwicklung, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte. Insbesondere die deutschen Nationalsozialisten hatten diese musikalische Evolution gebremst. Für sie waren viele nicht traditionelle Musikformen einfach nur Negermusik oder entartet. Insbesondere das Interesse für Trommelrhythmen aus Afrika und Indien führte Lemont Young, Terry Riley oder Steve Reich zu ganz neuen, eigenen Klangwelten. Sie komponierten eine Musik, die sich auf wenige Elemente beschränkte und auch vor scheinbar endlosen Wiederholungen nicht zurückschreckte. Minimalistische Musik ist für die einen Genuss und für andere Höllenqual. Herkömmliche Musik hat einen Anfang, einen Mittelteil und meist auch ein absehbares Ende. Insbesondere das Ende ist allerdings bei Minimal Music sehr häufig überhaupt nicht erkennbar. Wer einem Stück der Minimal Music unvorbereitet ausgeliefert ist, fragt sich eher hilflos, wann hört das hier eigentlich auf? Genießer der minimalistischen Musik klinken sich einfach aus dem normalen Zeitempfinden aus. Manche vergleichen es mit einer Meereswelle. Wer dagegen ankämpft, kippt um. Wer sich von ihr treiben lässt oder sogar auf ihr reitet, so finden sie, vereint sich mit einer unbändigen Kraft.
Wir stehen hier vor einem Gemälde von Yves Klein mit dem Titel Monochrom Blau ohne Titel, gemalt 1957. Wir sehen ein Leinwandbild, aufgespannt auf Hartfaserplatte, überzogen von einer Schicht dieser blauen Farbe. Typisch für Yves Klein ist, dass dieses Blau so eine unglaubliche Leuchtkraft hat.
Magdalena Holzhey, Kuratorin Kunstmuseen Krefeld.
Als ich eine solche blaue Leinwand von Yves Klein bewusst zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich interessanterweise genau die Assoziationen, die er selber beschreibt, ohne dass ich das vorher wusste. Nämlich hatte ich das Gefühl, als würde ich in den blauen Himmel schauen und befände mich gleichzeitig tief unter Wasser. Und fand das sehr faszinierend. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass die Struktur des Bildes ein bisschen was von einem Meeresboden hat. Und man hat das Gefühl, man kann in diesen potenziell unendlichen Bildraum eintauchen und es geht überhaupt nicht mehr darum, welche Größe das Bild hat, sondern es öffnet eher etwas, was hinter seiner direkten Erscheinung steht. Es ist ein sehr intensives Erlebnis, was man vor einer solchen blauen Leinwand von Yves Klein haben kann.
Yves Klein ist ein Schöpfer des Nichts in der Kunst. 1949 wagte es der französische Maler zum ersten Mal, seine Leinwände nur mit einer einzigen Farbe zu bemalen. Und zwar vollflächig, ohne Farbverläufe oder andere Abstufungen. Blau war seine besondere Leidenschaft.
Für Ihnen war das Blau ganz offensichtlich die Farbe, die wie keine andere es vermag, den Betrachter eintauchen zu lassen in ein Gefühl von potenzieller Unendlichkeit. Klein war fasziniert von der Wirkung reiner Pigmente, das heißt reinen Farbpulvers. Er suchte nach einem Weg, dieses reine Farbpulver auf die Leinwand zu bringen. Normalerweise hat ein Maler das Pigment, das heißt das reine Farbpulver, und dann mischt er es an mit Bindemittel und dann malt er damit ein Bild. Und in dem Moment geht natürlich diese Leuchtkraft, diese Wirkung des reinen Farbpulvers verloren. Und er suchte nach Mittel und Wegen, hat lange experimentiert und hat dann tatsächlich ein bestimmtes Bindemittel gefunden auf Kunstharzbasis, was es ihm erlaubte, dieses Farbpulver so auf der Leinwand zu fixieren, dass dieser Charakter von Frische, Leuchtkraft, Lebendigkeit, also die Wirkung des Farbpulvers an sich, nicht verloren geht. Und das macht sein besonderes Blau aus. Das war auch der Grund, dass er sich diese Erfindung hat patentieren lassen. Denn diese Leinwände so sind einzigartig in ihrer Erscheinungsweise.
Yves Klein taufte seine blaue Kreation auf den Namen International Klein Blue und ließ sich die Farbe 1960 unter diesem Namen beim Pariser Patentamt schützen. Bereits einige Jahre zuvor hatte Klein 11 identische monochrome Bilder gleichzeitig in Galerien ausgestellt. Alle blau, alle gleich groß. Yves Klein hat sich nicht nur auf zweidimensionale Malerei beschränkt. 1961 realisierte er im Krefelder Museum Haus Lange seine erste und einzige museale Ausstellung zu Lebzeiten. Im Rahmen dieser Ausstellung malte Klein einen ganzen Raum vollflächig weiß an. Der Raum ist auch heute noch zu besichtigen.
Wir öffnen jetzt die Tür und betreten den Raum Levit, den Raum der Lehre, den Yves Klein 1961 im Museum Haus Lange installiert hat. Ein hoher, sehr schmaler Raum. Er misst nur 7 Quadratmeter. Es ist eine kleine Kammer im Grunde. Wir sehen einen Raum, der vom Boden bis zur Decke weiß angestrichen ist, beleuchtet nur durch eine einzige Neonröhre an der Decke. Ein fensterloser Raum, das heißt, wir befinden uns, wenn wir jetzt die Tür zumachen, komplett abgeschlossen in dieser weißen Zelle. Versucht mit den Mitteln der Malerei das Gefühl für etwas Immaterielles, für die Leere, für etwas Entgrenztes auszudrücken. Wenn man sowas überhaupt kann, es ist ja schon ein Paradox, dass ein Maler versucht, mit malerischen Mitteln die Leere darzustellen. Er wollte also im Grunde versuchen, die sichtbare oder fassbare Welt zu verlassen. Und das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde, der sich diesen Raum anschauen will, dass er sich diesem Gefühl tatsächlich aussetzt. Denn es ist so, wenn man hier länger steht, 10 Minuten, 20 Minuten, wenn man das wirklich aushält, denn man muss es aushalten, das ist ja auch nicht leicht, man steht in einem leeren, weißen Raum, in dem es keinerlei Ablenkung gibt, keinerlei Bilder der äußeren Welt, nichts, was einen irgendwie von sich selbst und der Interaktion mit dem Raum in irgendeiner Weise ablenken könnte. Und wenn man das durchhält, entsteht irgendwann der Moment, dass man das Gefühl hat, die Raumgrenzen beginnen sich aufzulösen. Dieses intensive Weiß, das ist irgendwann tatsächlich so ein Erlebnis wie, ja, als würde man durchs Schneetreiben laufen. Man verliert ein bisschen die Orientierung, man verliert ein bisschen das Gefühl für sich selbst, wo man sich eigentlich befindet, gewinnt aber dafür eine, Yves Klein hätte wiederum gesagt, gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit, gesteigerte Sensibilität. Ein ganz erstaunliches Erlebnis. Auch das Zeitempfinden verändert sich, wenn man hier länger steht. Ich habe es immer wieder gehört von Besuchern, die gar nicht wussten, wie lange sie hier dann eigentlich am Ende drin waren.
Minimalismus in der Kunst ist auch immer wieder ein Spiel mit dem Nullpunkt. Pures Blau, pures Weiß und absolute Stille. Bereits 1947 komponiert Yves Klein die Symphonie Monoton Silence, sein einziges musikalisches Werk. Die ersten 20 Minuten der Symphonie bestehen aus einem einzigen lang anhaltenden Orchesterklang. Danach folgen 20 Minuten absoluter Stille. Bei öffentlichen Aufführungen sieht man an dieser Stelle teilweise große Orchester über 20 Minuten lang regungslos erstarren. Und natürlich verharrt auch das Publikum volle 20 Minuten lang in Stille. Ein ungewöhnliches Erlebnis und eine beachtliche Körpererfahrung, findet Museumskuratorin Magdalena Holzhey.
Denn es ist ja sehr schwer auszuhalten, 20 Minuten lang ein und denselben Klang zu hören und danach 20 Minuten lang den Nachhall dieses Klanges, nämlich die absolute Stille. Beides erfordert auch eine sehr hohe körperliche Konzentration und ein sehr starkes Durchhaltevermögen und auch die Bereitschaft, sich auf so eine extrem intensive Erfahrung einzulassen.
Der amerikanische Komponist John Cage trieb es am 29. August 1952 in New York auf die Spitze. An diesem Tag führte er sein Stück 433 erstmals auf, vor einem vollkommen unvorbereiteten Publikum. Der Pianist setzte sich an den Flügel und spielte nichts. Volle 4 Minuten und 33 Sekunden. Die Zuhörer reagierten verständlicherweise irritiert. Und konnten natürlich damals noch nicht begreifen, dass im Grunde nicht der Pianist, sondern das Publikum der eigentliche Interpret war. John Cage wollte mit diesem Stück die Aufmerksamkeit auf die Umgebungsgeräusche lenken. Alltagsgeräusche wie Husten, Niesen, Tuscheln sollten zum eigentlichen Kunstwerk werden. Denn selbst wenn Musik auf den Nullpunkt reduziert wird, ist es nicht wirklich still.
Diese Reduktion hat dann zur Folge, dass auf einmal die gesamte Umwelt die Musik bildet.
Erläutert Romana Breuer, Kuratorin des Kölner Museum für angewandte Kunst.
In diesen 4 Minuten 33 ist ja nichts zu hören. Also nichts im Sinne von Musik. Aber das, was man hört, ist das Rascheln der Bonbonpapierchen, das Räuspern, das Scharren mit den Füßen. Also die Umwelt, die Menschen bilden hier die eigentliche Musik.
John Cages extremer Minimalismus lenkte die Aufmerksamkeit der Musikwelt noch einmal neu auf eine grundlegende Erkenntnis. Stille ist ein elementarer Bestandteil der Musik. An dieses oft unterschätzte Element knüpften die Hauptvertreter der Minimal Music in den 1960er Jahren unmittelbar an. Das minimalistische Mammutwerk The Well-Tuned Piano des amerikanischen Komponisten Lemon Young gilt als eines der frühen Hauptwerke der Minimal Music. Stille ist ein wichtiger Bestandteil dieses Werks. Aus dem halbstündigen Klavierstück des Jahres 1964 haben sich inzwischen stark erweiterte Versionen entwickelt, die in mehrstündiger Länge aufgeführt werden. Zahlreiche Musiker der folgenden Jahrzehnte griffen das neu entdeckte Motiv der Stille immer wieder auf, wenn auch in der Regel nicht ganz so extrem wie die Impulsgeber der 1960er Jahre. Knapp 50 Jahre nach Le Monde Young, Steve Reich und Co. lösten vier Londoner Musiker, alle um die 20 Jahre alt, wahre Begeisterungsstürme bei Publikum und Kritik aus. Bereits der Bandname war denkbar minimalistisch. The XX, zweimal der Buchstabe X. Der Sound war betont reduziert und pflegte ausgiebig das Element der Stille. I can give it up on the first day. Have to exist outside this place. Das Debütalbum aus dem Jahr 2009 erhielt den renommierten Mercury Prize für das beste britische Musikalbum und verkaufte sich weltweit in Millionen Stückzahlen. The XX sind eine große, kleine Band, die den Minimalismus mehrheitsfähig gemacht hat, schrieb ein Kritiker.
Das Besondere an diesem ersten Album oder an der Musik von The XX ist schon die Ruhe, die Grundruhe, die es ausstrahlt.
Musikjournalist Frank Sawatzki.
Mit dieser Musik fing etwas ganz von vorne an. Sie klingt, pathetisch formuliert, wie die erste Platte nach einem Inferno.
Das Anti-Inferno von XX endet dann natürlich auch im letzten Stück mit einem wohlplatzierten Moment der Stille.
Das ist auch so ein verstärkendes Element, das diese Musik letztendlich viel intensiver macht. Das ist natürlich ein schöner, ironischer Zug, dass das dadurch passiert, dass die Musik eben nicht da ist. Es gibt Songs, in denen die Gitarre nur einzelne Tupfer setzt, anstatt ganze Melodielinien zu spielen. Oder der Bass, der nicht durchgängig zu hören ist, sondern auch nur einzelne Punkte setzt. Und das verleiht der Musik eine große Präsenz und Intensität, weil das, was man hört, wird einfach nicht, salopp gesagt, zugemüllt von einem ganzen Soundpark. Die spielen die Melodien einfach nicht weiter, sondern sie setzen nur kurze Akzente aus diesen Melodien. Und den Rest lassen sie weg. Den Rest können wir vielleicht in unserem Kopf weiterspielen.
Ein weiterer Musiker, der die Bedeutung der Stille in der Musik immer betont hat, ist der Brite Brian Eno. Mitte der 1970er Jahre entwickelte er seinen sogenannten Ambient Sound. Atmosphärisch, sich langsam verändernde Klangteppiche, deren Einzelstücke schon einmal eine ganze CD füllen können. 2011 veröffentlichte Brian Eno die CD Drums Between the Bells. Das vorletzte Stück des Albums nannte er Silence und ist laut Covertext genau 58 Sekunden lang. Der Titel ist wörtlich zu nehmen. Es handelt sich tatsächlich um 58 Sekunden pure Lautlosigkeit. Inos Verbeugung vor der Stille. Die meisten Menschen kennen Brian Eno als eine anerkannte Größe in der Musik. In einer Fernsehdokumentation wies er selbst auf einen überraschenden Wechsel in seiner Künstlerlaufbahn hin.
Ich habe Malerei studiert, nicht Musik. Aber mir wurde schon sehr früh klar, dass die interessanteste Art von Malerei die Soundmalerei ist. Ich schätze Minimalisten, also Leute, die ohne viel Aufhebens zu großen Resultaten gelangen. Piet Mondrian war der Maler, den ich als Kind am meisten bewunderte. Es war wie Magie, dass so etwas Simples wie diese typischen Mondrian-Bilder mit drei Primärfarben, die mit ein paar Linien voneinander getrennt sind, solch eine große Wirkung haben konnte. Der niederländische Maler Piet Mondrian war einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Weltberühmt sind seine streng geometrischen Gemälde, die er in den 1920er Jahren malte. Sie zeigen ausschließlich rechtwinklige, einfarbige Felder in den Farben Rot, Gelb und Blau, die durch dicke, gerade schwarze Linien getrennt sind.
Und ganz, ganz typisch ist auch, dass die Flächen nach außen hin offen sind,
erklärt Museumskuratorin Romana Breuer.
Das bedeutet, dass wenn ich jetzt ein Rechteck habe, dass das Rechteck nicht komplett mit einer schwarzen Linie umrandet ist, so würde ich das vielleicht machen, sondern das ist nach außen hin offen. Und dadurch sollen wir als Betrachter das Gefühl bekommen, dass die Energie der Farbe nach außen wegströmt.
Mit diesem Symbol der Offenheit unterstrich Mondrian auch seine Weltsicht. Zusammen mit anderen Malern, Designern und Architekten hatte er bereits 1917 die Künstlervereinigung De Stijl im niederländischen Leiden gegründet. Die Gruppe verfolgte eine grundlegende Erneuerung in ihren Fachbereichen. Mit abstrakten, aber geometrisch geordneten Objekten wollten sie versuchen, nach dem Trauma des Ersten Weltkrieges, ein neues Gleichgewicht in der Welt herzustellen.
Im Ersten Weltkrieg sind natürlich Dinge passiert, die es vorher so noch nicht gab. Also die Mechanisierung des Krieges beispielsweise. Die Städte werden immer voller. Es gibt Automobile. Mondrian hatte schon damals, also 1917, 18, 19 und so weiter, das Gefühl, dass die Umwelt immer hektischer wird. Und um diese Hektik herauszunehmen, hat er gefordert, dass die Kunst, auch die Architektur, ganz reduziert werden musste. Also dass wir nur noch ganz einfache Farben und ganz einfache Formen haben. Und das ist sein Prinzip. Also im Grunde genommen war Mondrian ein Menschenfreund und er wollte uns helfen, zur Ruhe zu kommen.
Mondrians utopischer Wunsch nach vollendeter Ruhe und Harmonie fand im deutschen Faschismus und schließlich im Zweiten Weltkrieg ein jähes Ende. Als 1937 die Ausstellung Entartete Kunst in München eröffnet wurde, gehörte Mondrian zu den wenigen ausländischen Künstlern, deren Werk als entartet diffamiert und in der Veranstaltung vorgeführt wurde.
Das Ziel des Nationalsozialismus war ja, ein Bild des neuen Menschen zu zeigen. Und eine Kunst, die rein abstrakt funktioniert, hatte da in diesem Bild überhaupt nichts zu suchen, weil sie eben nicht dieses Ziel verfolgte. Lesen, dann stellen Sie sich immer das vor, was nicht geschrieben steht. Also Sie malen sich aus wie der Held, der im Buch beschrieben wird, wie der aussieht, wie der Raum aussieht und so weiter. Das heißt, Sie füllen Leerstellen aus. Das können Sie auch in der bildenden Kunst. Das heißt, wenn Sie ein Gemälde von Piet Mondrian betrachten, dann haben Sie da riesige Leerstellen. Und diese riesigen Leerstellen sind natürlich eine große Herausforderung, weil die ja mit eigenen Gedanken gefüllt werden müssen. Und das ist natürlich gefährlich, in Anführungszeichen.
Neunzehnhundertvierundsechzig komponiert der kalifornische Musiker Terry Riley ein Stück ohne eine bestimmte Länge. 15 Minuten, 40 Minuten, mehrere Stunden, alles soll möglich sein. Terry Rileys Werk mit dem Titel In C besteht aus 53 kurzen Tonkonstellationen. Jeder an der Aufführung beteiligte Musiker beginnt mit der ersten Figur, wiederholt sie, solange er will, wechselt dann zur zweiten Figur und so weiter. So arbeitet sich jeder der Musiker ganz selbstständig durch das Stück. In C
ist für viele das definitive Uhrwerk der Minimal Music. Musikjournalist Frank Sawatzki wirft einen Blick auf das Entstehungsjahr des Stücks.
1964, alle Welt ist im Beatfieber, die Beatles haben die Welt erobert und dann komponiert jemand ein Stück wie In C, das war wie Musik von einer anderen Welt. Die vorherrschende Musik zu dieser Zeit war ja von Strophe und Refrain geprägt. Popmusik. Die Klassik wiederum hatte auch ihre festen Regeln. Ein Stück wie In C hat damals neue Freiräume eröffnet, einfach dadurch, dass es mit den Regeln gebrochen hat, die man für Musik, sei es für Pop oder Klassik, aufgestellt hatte. Das Stück war lang, es klang wie eine Improvisation, wie ein Klangteppich und es bot die Möglichkeit, innerhalb dieses Stücks ganz viele Seitenwege zu gehen, so wie man das vorher noch nicht gehört hatte.
Bei der Uraufführung von In C wirkt auch Steve Reich mit. Terry Riley sucht die Zusammenarbeit mit anderen Musikern, die ebenfalls den Mustern der klassischen Partitur entkommen wollen. Auch der Waliser John Cale stößt zu Terry Riley. Cale hatte zuvor in London eine klassische Musikausbildung absolviert. Ab 1963 studierte er an der Berkshire School of Music Viola und Klavier. In New York arbeitete er zunächst mit John Cage, dann mit Lamont Young. All diese Einflüsse nimmt Cale mit in ein völlig neues Musikprojekt. Eine fünfköpfige Gruppe mit einem etwas seltsamen Namen. Velvet Underground. Myriad choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a coast, bloody country, all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. John Cales Viola dröhnte und schrammte in einer Weise, wie sie wohl in diesem Jahrhundert noch nicht zu hören war. Ganz der jungen Tradition der Minimal Music folgend, wiederholte er mit seinem Instrument unaufhörlich die gleiche Tonfolge. Und Velvet Underground war nicht nur John Cale. Maureen Tucker, eine der ersten Schlagzeugerinnen in einer Rockformation, spielte ihr Instrument ebenfalls streng minimalistisch. Es war in erster Linie Maureen Tuckers monotoner Schlagzeugrhythmus, gepaart mit John Cales Viola, der Velvet Underground insgesamt zu etwas völlig Neuem in der noch jungen Rockgeschichte machte. Es gehört zu den großen Verdiensten der Pop-Art-Ikone Andy Warhol, diese Band früh entdeckt und gefördert zu haben. Auf dem zweiten Album von Velvet Underground kreiert die Band mit dem Titel The Gift eine ganz spezielle Minimalismus-Variante. Im linken Stereokanal hört man, über die volle Länge von 8 Minuten, nur die Stimme von John Cale. Dort trägt er die Geschichte von einem gewissen Waldo Jeffers und dessen unglücklicher Fernbeziehung zu seiner College-Liebe Marsha Bronson vor. True, when school had ended and she'd returned to Wisconsin and he to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. Auf dem anderen Stereokanal schlägt hauptsächlich Maureen Tucker mit großer Wucht und Monotonie auf ihr Instrument ein. Zusammen hört sich das Originalstück dann so an. Die beiden akustischen Komponenten haben keinerlei Gemeinsamkeit. Das Resultat dieses Zustands permanenter Ungleichheit, Reibung ohne Ende. Wer nun nicht entsetzt den Ort dieser Soundorgie verlässt und weiter zuhört, verspürt spätestens nach 2 Minuten ein unabstellbares Kitzeln irgendwo zwischen seinen Ohren. Zusätzlich verstärkt wird dieses Gefühl durch einige Rückkopplungen in der Mitte des Stücks. Von ihrem Debütalbum verkauften Velvet Underground nur einige tausend Exemplare. Aber jeder, der es kaufte, gründete danach eine eigene Band, wird häufig behauptet.
Und spätestens in den 80ern war dann ja jede zweite Rockband irgendwie dabei, sich auf genau diese Band zu berufen.
Velvet Underground wurden eine der einflussreichsten Gruppen der Rockgeschichte. Velvet Underground schufen durch die Reduktion der Mittel eine neue musikalische Intensität und gaben damit spürbare Impulse für die weitere Entwicklung der populären Musik. Die Liste ist lang. David Bowie, The Stooges, Joy Division, Talking Heads, Can, Nirvana und natürlich die Punkbands Mitte der 1970er Jahre. Sie alle bezogen sich mehr oder weniger direkt auf Velvet Underground. Ebenfalls durch die Reduktion der Mittel sollte ein Unternehmen in Deutschland Ende der 1950er Jahre in einem völlig anderen Bereich nachhaltige Impulse setzen, im Industriedesign. Im Jahr 1921 beginnt die Geschichte des Elektrogeräteherstellers Braun. 30 Jahre später stirbt der Firmengründer. Die beiden Söhne von Max Braun übernehmen den Betrieb. Schon bald entscheiden sie, das Unternehmen völlig neu auszurichten. Braun-Produkte sollten künftig einfach und funktional erscheinen. Die Braun-Brüder knüpfen Kontakte zur Hochschule für Gestaltung in Ulm. Dort verfolgte man ebenfalls das Ziel eines schlichten und sachlichen Designs, ganz in der Tradition des Bauhaus. Einer der Dozenten an der Hochschule für Gestaltung war der Designer Hans Gügelow.
Und zu den Bauhausprinzipien gehört ja auch die Reduzierung der Gestaltung von Objekten, von Gebrauchsgegenständen.
Romana Breuer, Museum für angewandte Kunst Köln.
Und aus diesem Geist heraus ist natürlich Hans Gügelow auch an die Hochschule für Gestaltung in Ulm gerufen worden, war dort als Lehrer tätig und ist dann zusammengetroffen mit den Gebrüdern Braun.
Braun vergibt die ersten Aufträge für neue Produktideen an Hans Gügelow. Gleich zu Beginn der Zusammenarbeit entsteht ein Entwurf, der Designgeschichte schreiben sollte. Der Braun Phono Super SK4, ein Kombigerät mit Plattenspieler und Röhrenradio. An diesem Entwurf arbeitet auch der Gestalter Dieter Rahms mit. Das Design des neuen Produktes unterscheidet sich fundamental von allen anderen Audiogeräten seiner Zeit.
Die damaligen Radios, die Radio-Plattenspieler-Kombinationen, das waren richtige Möbel. Das waren also große, polierte Kisten aus Nussholz und da waren dann diese ganzen Dinge drin versteckt. Ganz typisch für die 50er Jahre ist zum Beispiel auch die Musiktruhe. Da sieht man im Grunde genommen gar nichts und da stellt man dann ein Deckchen mit einer Vase drauf beispielsweise.
Demgegenüber war der Braun Phono Super SK4, der 1956 auf den Markt kam, ein radikaler Sprung in Aussehen und Handhabung. Ein erhaltenes Originalexemplar steht im Kölner Museum für angewandte Kunst.
Der ist im Grunde genommen nichts anderes als eine rechteckige Kiste, die aus einem fast weißen Metall besteht mit hellen Holzwangen. Und das ganz Besondere an diesem Gerät ist, dass er als Abdeckung für den Plattenspieler eine Plexiglashaube hat, die man nach oben wegklappen kann. Und diese Plexiglashaube war so innovativ, dass die in späterer Zeit für alle Plattenspieler Standard geworden ist. Der Plattenteller ist weiß und der Tonarm ist eben auch weiß. Also eine ganz, ganz reduzierte Farbigkeit, sodass wir hier eine farbliche Anmutung gehabt haben müssen, die in der damaligen Zeit, wie gesagt, poliertes Nussholz, wie vom anderen Stern gewirkt hat.
Hans Gügelow und Dieter Rahms übertragen ihr minimalistisches Design auch auf andere Braun-Produktlinien. Radios, Rasierer, Küchengeräte und vieles mehr.
Dass die Braun-Brüder damals so mutig waren, auf diese reduzierten Formen zu setzen, das ist schon wirklich eine Sensation. Da sind diese Brüder, die auf einmal durch den plötzlichen Tod ihres Vaters ein Unternehmen führen müssen. Und da ist ein revolutionärer Gestalter. Und die kommen jetzt zusammen und schaffen es dann tatsächlich, ein Unternehmen mit Weltruhm zu begründen.
Fast in Sichtweite zur Radio-Plattenspieler-Kombination der Firma Braun steht im Kölner Museum für angewandte Kunst ein anderes Audiogerät, das ebenfalls Designgeschichte geschrieben hat. In diesem Fall hat das herstellende Unternehmen nicht nur Weltruhm errungen. Apple ist inzwischen das wertvollste Unternehmen der Welt. Romana Breuer steht im Kölner Museum für angewandte Kunst vor dem ersten Apple iPod aus dem Jahr 2001.
Wir haben hier auf dem iPod ein Bedienrad und um das Bedienrad sind rund angeordnet in den Kreissegmenten 4 Taster. Auf einem steht Menü drauf, das eine ist für vorwärts, das andere für rückwärts und das andere für an und aus. Also ganz, ganz reduziert. Helles Metall, weißer Kunststoff.
Der Apple iPod setzte Maßstäbe in Sachen Benutzerführung. Die Ähnlichkeiten zwischen den Apple-Geräten und den Entwürfen von Dieter Rahms, dem ehemaligen Chefdesigner von Braun, ist auffallend.
Da ist ein klarer Bezug zu der Oberflächenkultur von Braun zu sehen,
betont Professor Andreas Frede, stellvertretender Direktor der Köln International School of Design.
Gibt es einen ganz unmittelbaren Bezug, weil der Chefdesigner von Apple, Jonathan Ive, ein glühender Fan von Dieter Rahms ist.
Vor rund 10 Jahren schickte Apple-Chefdesigner Jonathan Ive einen iPod an Dieter Rahms. In einem beiliegenden Brief drückte Ive seine Bewunderung für die Arbeit des deutschen Kollegen aus. Das Braun-Design hätte ihn stark beeinflusst, schrieb er. Der iPod war allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was dann im Jahr 2007 aus den Designlabors der Firma Apple ans Tageslicht kommen sollte. Das neue iPhone wurde ein Meilenstein in puncto Design, Technik und Benutzerführung. Dunkle Glasoberfläche, schmaler Rahmen mit abgerundeten Ecken, minimalistischer ging es kaum noch. Das Gerät konnte über eine Touch-Oberfläche auf einfachste Weise nur mit Fingerbewegungen bedient werden. Mit den Jahren wurden die Funktionen, über das reine Telefonieren und den Internetzugang hinaus, immer stärker ausgeweitet.
Also die Abtrennung von Funktionseinheiten wie Tasten und dergleichen, die wird im iPhone ja zugunsten variabler, immer wieder neuer Interfaces aufgegeben und letztendlich wird das so ein schwarzes Wunderding. Das iPhone könnte ja auch Espresso kochen irgendwann mal.
Mit dem iPhone erwirtschaftet Apple inzwischen das weitaus meiste Geld. Doch die Konkurrenz hat aufgeholt und bietet im Smartphone-Bereich längst vergleichbare Qualität. In der allgemeinen Wahrnehmung ist das iPhone allerdings immer noch das Synonym für Smartphone überhaupt.
Also Apple lebt von dem Mythos und das hat mehrere Dimensionen. Der Gründer, der messianisch gleich Steve Jobs sozusagen als Erlöser des Technoiden daherkommt und dann auch den Erlösertod stirbt. Das zweite ist, also der Apfel allein, also Apple, ist ganz klar eine mythische Erzählung von diesem wunderbaren Objekt einerseits der Begierde, der Sünde und der Erkenntnis und des Einfalls. Und wenn man von Wert spricht, gehen diese Dinge teilweise wirklich in metaphysische Wertzuweisungen hinein.
Metaphysische Wertzuweisungen, wie sie bereits malerische Minimalisten wie Piet Mondrian oder Yves Klein formuliert hatten. Auch das Bauhaus hatte sein Ideal von Einfachheit und Abstraktion stark überhöht. Designprofessor Andreas Wrede erinnert sich an ein weißes Bauhausgebäude, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Schiffsreling aufwies.
Jeder Bauhäusler hätte gesagt, nein, niemals ein Schiff. Unser Haus ist kein Schiff, unser Haus hat kein Gesicht. Wenn Sie einem modernen Architekten sagen, dein Haus sieht aus wie ein Gesicht, Tür, Fenster und so weiter, dann springt er Ihnen ins Gesicht. Wir Designer, wir versuchen Dinge in Ordnung zu bringen, wir versuchen Dinge zu strukturieren, bedienbar, einfacher zu machen. Und wir reduzieren Komplexität. Wir machen nicht nur Dinge schön, sondern wir reduzieren Komplexität. Andererseits, mein Gott, wenn das iPhone nicht da wäre, wie einfach wäre unsere Welt mittlerweile? Ich erwische mich doch selber dabei, wie ich dieses Ding ständig in die Hand nehme, statt mit meinen Kindern zu spielen. Auf dem Spielplatz gucke ich Spiegel Online, statt zu gucken, ob der auf der Rutsche klarkommt. Und das ist nicht nur die Langeweile, die ein Spielplatz nur mit sich bringt, sondern es ist einfach eine absurde soziale Handlung. Eine Reduktion auf Wesentliches oder Vereinfachung oder das Minimieren impliziert ja auch immer so etwas Richtiges. Im Grunde könnte man auch sagen, dass das natürlich auch eine sehr romantische Idee ist von Reduktion, also von Vereinfachung von Welt.
Holger Tschukai hat das mir gegenüber mal in einem Interview so ausgedrückt. Jackie ist jemand, der sich fragt, wie hat der erste Mensch auf Erden getrommelt?
Erinnert sich Musikjournalist Frank Sawatzki.
Der erste Mensch wollte vielleicht einen anderen Menschen damit herbeirufen. Er wollte sich bemerkbar machen. Er hat bestimmt nicht daran gedacht, ein fünfminütiges, komplexes Trommelsolo hinzulegen.
Der Schlagzeuger Jackie Liebezeit gehört 1968, neben Holger Tschukai und Irmin Schmidt, zu den Gründungsmitgliedern der Musikgruppe Can. Nur wenige deutsche Vertreter aus dem Rock- und Pop-Bereich haben es geschafft, internationale Anerkennung zu finden. Can gehören bis heute dazu. Keyboarder Irmin Schmidt und der Bassist Holger Tschukai hatten bei Karl-Heinz Stockhausen an der Musikhochschule Köln Kompositionslehre studiert, bevor sie schließlich Can gründeten. Insbesondere Irmin Schmidt brachte, als ausgebildeter Pianist und Orchesterdirigent, viel musikalisches Wissen in die Gruppe ein. Doch es war Jackie Liebezeit, der mit seinem betont minimalistischen Schlagzeugspiel den Sound der Band maßgeblich prägte. Bandkollege Holger Tschukai brachte es auf den Punkt, als er sagte, Jackie spielt wie eine Maschine, bloß besser. Tatsächlich sind es genau diese kleinen Abweichungen und Unschärfen, die den Unterschied ausmachen. Zwischen minimalistischer Musik von Menschen und den Tonschleifen, die eine Maschine präzis wiederholen kann.
Er hat sich gefragt, was wird eigentlich gebraucht in dieser Gruppe? Und wenn wenig gebraucht wird, wenn wenig dem Ganzen dient, dann spiele ich auch wenig. Es ist ja bekannt, dass er in den frühen 60ern schon Musik aus Indien und Afrika gehört hat. In einem Interview sagte er mal, die Inder haben sich mit zwei Tablas beschieden. Es ist trotzdem schön und ich stehe nicht mehr unter dem Zwang, Schlagzeug muss so oder so sein.
Wie hat der erste Mensch getrommelt? Wir wissen es nicht. Wie sich die populärste Spätfolge der Minimal Music inzwischen anhört, kann jeder weltweit nachts in den Tanztempeln vernehmen. Seit Ende der 1980er Jahre herrscht in den Clubs Techno. In all seinen Varianten. 1. März 2017, Kölner Philharmonie. Zweite Chance für Steve Reich, Mahan Esfahani und das Stück Piano Face. Der iranische Cembalist tritt erneut vor sein Publikum.
Ich muss ein bisschen sprechen, aber mein Deutsch nicht ist so gut. Und ich möchte nur sagen, dass lassen wir das spielen in Frieden, bitte.
An diesem Abend spielt Mahan Esfahani Piano Face zu Ende.
Das war Die Kraft der Reduktion. Minimalismus in der Kunst. Ein Feature von Rainer Pretorius. Es sprachen Daniel Berger und Glenn Golz. Ton und Technik Ernst Hartmann und Thomas Widdig. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.